Universität Hamburg.
Wenn es darum geht, mit Bildern Geschichten zu erzählen, sind die Grundlage Linien, Flächen, Striche. Die Frage ist nur, wie aus diesen Linien und Flächen und Strichen Figuren werden. Und da gibt es natürlich dann auch wieder die Frage, wie stelle ich diese Figuren dar? Einerseits, ein Blatt Papier ist ziemlich klein und im menschlichen Geschehen läuft vieles über Gestik und Mimik und das braucht vieles an Platz. Und da andererseits gibt es sozusagen als Gegenströmung die Frage, wenn ich sicher sein soll, dass es sich um dieselbe Figur handelt, muss sozusagen zwischen diesen verschiedenen Panels sozusagen eine gewisse Ähnlichkeit bestehen. Und dass sozusagen im europäischen Raum es irgendwie ganz klar ist, diese Präferenz dieser Ähnlichkeit zwischen der Figur wird erhalten, selbst um den Preis, dass sozusagen diese Gefühle sozusagen nicht richtig dargestellt werden. Und Gegenbeispiel wäre beispielsweise in den Mangas, dass in den Mangas es sozusagen diese super deformed Figuren gibt. Also in den Mangas ist es möglich, sozusagen das reine Gefühl zu zeigen, dass sozusagen ein Panel noch die klassische Figur zeigt, das zweite Panel zeigt das reine Gefühl und nach diesem reinen Gefühl wird sozusagen wieder auf diese mimetische Ebene irgendwie zurückgeschaltet. Und die Frage ist nur, die Spezifität des Comics, die sorgt natürlich dafür, dass sozusagen ständig auf mehreren Ebenen verhandelt werden muss. Nur ist es nicht so, dass sozusagen jedem Comic irgendwie eine Gebrauchsanweisung irgendwie beiliegt, wie diese Figuren zu verstehen sind und so weiter. Und das will ich an zwei Beispielen irgendwie erläutern. Und diese Beispiele kommen sozusagen nicht aus diesem fantastischen Bereich. Und das Erstaunliche ist eigentlich dabei, wenn sie genauer betrachtet werden, sind viele Elemente des Fantastischen in diesen praktisch normalen Comics irgendwie drin. Und meine beiden Beispiele werden sein, also Spy vs. Spy, eine sehr bekannte Serie aus den Mad-Heften, die Mad-Magazin von EC, das international irgendwie verbreitet wurde. Und Spy vs. Spy ist sozusagen eine der grundlegenden Serien, die sozusagen international verbreitet sind und irgendwie eine Leserschaft bis in Hunderttausende hat. Also da ist es auch klar, dass sozusagen diese Comics eine gewisse Allgemeinverständlichkeit haben. Und das zweite Beispiel wird dann nachher Modesty Blaise sein. Und ja, zunächst auf das erste Beispiel, da habe ich nun mal einen klassischen Cartoon irgendwie rausgesucht. Und einerseits wird schon irgendwie deutlich an diesen Figuren, dass sie ziemlich merkwürdig aufgebaut sind. Also es ist so ähnlich wie in diesen Tom und Jerry Cartoons. Diese beiden Figuren versuchen sich gleichzeitig zu vernichten. Und ziemlich häufig kommen sie dazu auch irgendwie ans Ziel. Und hier der schwarze Spion wird von dem weißen Spion getroffen. Und in dem unteren Teil ist es dann auch irgendwie so, der weiße Spion versucht, den schwarzen Spion zu erhängen. Aber der schwarze Spion hat sozusagen den Galgen sabotiert und sorgt dafür, dass sozusagen der niedersausende Galgen irgendwie den weißen Spion tötet, während der schwarze Spion irgendwie unten entkommt. Und da wird es natürlich auch irgendwie deutlich, dass sozusagen diese Figuren ziemlich merkwürdig irgendwie aufgebaut sind. Einerseits, es gibt nur diese Cartoons, also ihre einzige Tätigkeit besteht darin, sich gegenseitig zu vernichten. Sie sind einerseits Doubles, Doppelgänger im klassischen Sinne, aber andererseits sind sie auch irgendwie Antagonisten. Und das zeigt sich praktisch eigentlich nur in dieser Kodierung, auch in diesem Farblichen. Der eine Spion ist schwarz, der andere Spion ist weiß. Es ist nicht so, dass es irgendwie heißt, CIA gegen KGB. Wobei natürlich irgendwie zu bemerken ist, also Antonio Brujillas, der Autor dieses Comicstrips, ist ein Exil-Kubaner, 1921 geboren und kurz nach der Revolution von Fidel Castro ist er in die USA geflüchtet und unter anderem auch deswegen, weil er als Karikaturist sozusagen ziemlich stark den Kommunismus kritisiert hatte. Also einige seiner Serien hießen dann auch El Hombre Siniestro oder La Mujer Siniestra, also der böse Mann, die böse Frau, wobei man sozusagen auch dieses Böse als links lesen kann. Und nun ist es eigentlich hier so, dass sozusagen diese politische Ebene transzendiert wird. Und dabei kommen dann halt diese komischen Vögel heraus. Wobei klar ist, dass andere Figuren anders gezeichnet sind. Also sie sind ja eher so gezeichnet wie in den klassischen Porchen Panther Cartoons, die Fritz Freeling oder sowas in der Art, die Scott McCloud klar als cartoonesk irgendwie bezeichnen kann, während diese beiden Vögel, diese beiden Spione ja nicht irgendwie als anthropomorphisierte sonderbare Figuren irgendwie Aufmerksamkeit erregen, sondern sie handeln einfach und sind praktisch dabei Teil der Welt, wobei dann auch irgendwie klar ist, dass diese Vogelhaftigkeit praktisch irgendwie auf zwei Ebenen wirkt. Also es geht darum, dass dieser Strip einerseits sozusagen innerhalb der Diegese einen Sinn ergeben muss, andererseits aber auch vom Publikum irgendwie sinnvoll erfasst werden muss. Und insofern würde ich auch sagen, dass sozusagen diese dreieckigen Vogelmasken und die Hütte praktisch ja Masken sind und sowas Ähnliches wie diese Domino-Masken in den Superhelden-Comics. Und dieses Double, das geht ja praktisch noch weiter. Also dieser gesamte Cartoon, der ja praktisch eine Einheit bildet, dieser Morse-Code hier unten ist sozusagen eine Trennung zwischen diesem Titel-Cartoon und der Erläuterung. Quasi ist es diese Struktur, die aus mittelalterlichen Emblemata irgendwie überliefert ist. Und dieser Morse-Code bedeutet nichts anderes als Brujillas, das ist also die Signatur des Zeichners. Und wobei natürlich dann auch irgendwie klar ist, dass das Ganze praktisch bis hinein reicht sozusagen ins absurde Theater. Also einerseits diese beiden Spione, entweder gelingt es denen, sich immer wieder zu vernichten und sie sind praktisch unsterblich, sie können nicht sterben, denn sobald sozusagen einer dieser erzählerischen Loops irgendwie durchgezogen wurde, erscheinen sie in der nächsten Ausgabe wieder. Und dass praktisch auch musikalisch so eine Art Loop-Struktur ist, die da irgendwie durchgezogen wird. Also es ist die einzige Handlung, die dort geschieht, sich gegenseitig zu vernichten. Und diese Serie, die lief über Jahrzehnte und wird teilweise jetzt auch noch fortgeführt von Peter Cooper. Und gehört international zu den Klassikern. Meine weiteren Beispiele, die beschäftigen sich mit Modesty Blaise. Und dieser Strip hier, das sind zwei Tagesstrips von Neville Colvin aus der Serie Deathstrap. Und das ist praktisch eine Nebenhandlung und das Interessante ist auch irgendwie dabei, was ist hier zu sehen? Also es ist eine Nebenhandlung, die praktisch mit dieser ganzen Kriminalhandlung nichts zu tun hat. Modesty Blaise ist bei einem Bekannten, einem spanischen Wissenschaftler, Ricardo Abril. Und die beiden befinden sich im Badezimmer und Modesty Blaise ist gerade dabei, eine Spinne aus dem Badezimmer zu befördern. Nur diese Spinne ist nirgendwo zu sehen. Also der Comic arbeitet rein mit der Evokation, sondern einfach durch diese Körperhaltung, Proxemik, Gestik, Performance, dass dann einfach klar wird durch diese Handlung, was vor sich geht. Wobei das nochmal irgendwie gesteigert wird. Also die Serie erschien in England, in London und gleichzeitig gab es sozusagen auch noch eine schottische Parallelausgabe. Deshalb hier irgendwie diese Angaben mit dem A und hier 42-51a. Das sind dann sozusagen auch irgendwie die Strips, die in einer dieser Parallelausgaben erschienen und teilweise so konzipiert wurden, dass die sozusagen rausgenommen werden konnten, ohne dass die Verständlichkeit der Handlung irgendwie auf der Strecke bleibt. Das zweite Beispiel, und da knüpfe ich dann wieder an Spy vs. Spy an. Diesmal geht es irgendwie um Doppelgänger, Verkleidungen und so weiter. Hier sehen wir die beiden Hauptfiguren, Modesty Blaise und ihren Partner Willie Garvin am Frühstückstisch. Das Interessante dabei ist, dass Peter O'Donnell irgendwie gesagt hat, Vorbild für Willie Garvin soll ein junger Schauspieler sein. Michael Caine, der ja heute immer noch irgendwie sehr bekannt ist und wobei klar ist, innerhalb dieser Serie gibt es keinen Michael Caine, sondern es gibt nur Willie Garvin. Und in dieser anderen Serie, das ist jetzt eine der ersten Handlungen, Top Traitor, geht es darum, innerhalb eines Geheimdienstes einen Doppelagenten zu entlarven. Und da schlägt Modesty Blaise vor Michael York, Mad Actor, Friend of Yours, Willie, wo dann auch irgendwie die Überschneidung reinkommt. Also wahrscheinlich werden sich Michael York und Michael Caine kennen, aber das Interessante ist dabei, dass Michael Caine praktisch im Nichts verschwindet, währenddessen sozusagen Willie Garvin reintritt als Freund und sozusagen Michael York sozusagen als Schauspieler in einem Comic auftritt, wo er schauspielert. Und sozusagen, es gibt nachher so eine Szene, wo inszeniert wird, innerhalb einer geheimen Verhörsituation, wo sich durch falsche Wörter dann sozusagen diese beiden Verdächtigen entlarven sollen. Und dann sozusagen der eine entlastet wird, während der zweite belastet wird. Und dann gibt es natürlich sozusagen irgendwann auch diese Entlarvung. Und wo dann sozusagen auch Michael York sozusagen denn wieder als Schauspieler auftritt und wo dann auch klar wird, mit welchen Mitteln das geschieht. Also er erscheint dann irgendwie in erster Linie mit Brille und sozusagen, sobald er diese Brille irgendwie abnimmt, wird er sozusagen von dieser fiktiven Figur, die innerhalb dieses Comics schauspielert und Spione entlarvt, wieder zu diesem Schauspieler Michael York. Und in dem Moment verschwindet er dann sozusagen auch irgendwie aus dieser fiktiven Welt wieder. Und diese Verschränkung ist dann auch irgendwie so merkwürdig, dass da praktisch sozusagen klar wird, dass Fiktion und Realität irgendwie verschränkt werden, aber dass dann sozusagen auf der anderen Seite irgendwie klar ist, dass sozusagen das Fundament halt eben die Fiktion da rein, dass die Blaze die Grundlage bildet und sozusagen Michael York irgendwie als Figur da reinkommt und das praktisch irgendwie so ähnlich läuft wie mit diesen Spy vs. Spy Figuren mit ihren Vogelmasken. Also es wird auf beiden, in beiden Serien irgendwie mit Maskierung und Doppelgängern gearbeitet und dadurch läuft sozusagen auch irgendwie in Serien, die überhaupt nichts mit Fantastik zu tun haben, eine fantastische Unterströmung. Und daher wird deutlich, also, dass sich sozusagen als Fazit ziehen lässt, Dietrich Grünewald spricht von einem Baukastenprinzip. Und insofern würde ich sagen, das ist auch irgendwie kunsttheoretisch irgendwie als Bricolage zu verstehen. Und innerhalb der Comics ist es dann auch irgendwie klar, dass sozusagen innerhalb einer Serie, sozusagen innerhalb eines Panels, Simulation und Dissimulation gleichzeitig nebeneinander bestehen können, ohne dass sozusagen das eine als Wunderbares irgendwie auffällt oder dass sozusagen fantastische Elemente reinspielen und trotzdem irgendwie als normal irgendwie wahrgenommen werden. Und insofern würde ich auch sagen, Scott McCloud spricht in seiner Trilogie über die Wirkung von Comics und Funktion von Comics häufig von einem Gatter, also diesem schmalen Streifen zwischen den einzelnen Comicbildern. Und insofern würde ich auch sagen, dass diese Heterogenität der Figurenkonstruktion sogar in nicht-fantastischen Serien, also irgendwie in humoristischen und realistischen Serien deutlich macht, dass dieses Gatter sozusagen auch irgendwie im Panel drin ist und dass diese Panelkonstruktion irgendwie in jedem Fall von Neuem produziert werden muss. Und dabei ist auch ziemlich wichtig, dass es sich dabei irgendwie um eine Handschrift des Künstlers handelt. Und das lässt sich dann auch irgendwie auffassen, sozusagen auf dieser graphologischen Ebene, dass da viel Unterbewusstes einfließt und dass sozusagen eine richtige Kontrolle der Realität nicht möglich ist. Dort befinden sich sozusagen irgendwie immer Risse oder Lücken, wo dieses Fantastische durchschlüpfen kann. Und dass sozusagen meine These wäre, dass es ziemlich schwierig ist, ein Comic ohne fantastische Elemente zu finden. Also es bedarf eines immensen Aufwandes, um ein Comic realistisch zu machen und sozusagen fantastisches Erzählen ist die Regel in den Comics. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.